Online, an den Monitoren, Laptops, Handys, was haben wir noch vergessen? An den elektronischen Medien. Ja, ich möchte nochmal herzlich danken für die informative und sehr, sehr einfühlsame Moderation. Ich habe mir gedacht, wie kriegt das die Viktoria hin, diese enormen Sachen zusammenzubringen? Erntedank, Abendmahl und die Predigt, die eigentlich gar nichts mit Dank zu tun hat. Vielen Dank. Ich möchte noch einmal kurz das anreißen, weil das ist was Besonderes. Der Sonntag heute mit den Ereignissen kommt wahrscheinlich nie mehr wieder. Nie mehr. Wir haben heute Erntedankfest. Wir danken Gott, dem Schöpfer. Trotz Genmanipulation und Ernte- und Saatverbesserungen ist es er doch, der Gelingen schenkt. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Wir denken an den Herrn, unseren Erlöser. An den Schöpfer, Erntedank, Abendmahl an den Erlöser, der für uns sein Blut vergossen hat und sein Leib für uns gebrochen hat, dass wir hier sitzen können. Wir würden nie, ihr Lieben, hier sitzen, so in der Zusammensetzung, wenn Jesus uns nicht erlöst hätte. Wir hätten keinen Kontakt miteinander, vielleicht auf geschäftlicher Ebene höchstwahrscheinlich unter Umständen, aber sonst nicht. Dass wir hier zusammen sind, ist ein Stück Himmel auf Erden. Dafür dürfen wir danken. Und meine Lieben, wir sind Menschen mit Zukunft. Wir verkündigen des Herrn Tod, bis dass er kommt. Wir sind Menschen mit Zukunft. Wir warten nicht auf das Ende der Welt, sondern wir erwarten den wiederkommenden Herrn. Wow! Das ist wunderbar. Und dann dürfen wir noch dankbar sein für etwas, was vielleicht etwas untergeht. Wir haben heute den Tag der Deutschen Einheit. Vor 30 Jahren gab es eine friedliche Wiedervereinigung. Nicht durch Panzerketten, nicht durch einen Militärputsch, nicht durch Tote und nicht durch Einsatz von Sondereinsatzgruppen, die unliebsame Leute in die KZs gesperrt hat, sondern auf eine unglaublich friedvolle Weise. Zehntausende, Hunderttausende sind mit Kerzen durch die Straßen gegangen und haben gesungen und haben gesagt, keine Gewalt und haben gebetet in den Kirchen. Der Herr ist der Herr aller Herren, der Schöpfer, der Erlöser und derjenige, der die Weltgeschicke lenkt. Offensichtlich, aber auch verborgen. Und heute sind wir das Vierte, was hinzukommt. Es gibt einen Feind, einen mächtigen Feind, der uns hineinstürzen will in die Meckerei, in die Nörgelei, dass wir das Gute vergessen, der unsere Vergesslichkeit pusht und der auf alle mögliche Art und Weise versucht, unseren Glauben an Jesus und unsere Gemeinschaft mit dem Herrn zu zerstören. Und um diesen Feind und um den Kampf gegen diesen Feind, gegen diesen mächtigen Feind, geht es heute und in den nächsten 4 Sonntagen. Wir beginnen heute eine Predigtreihe, in der es um den Kampf mit dunklen, mit okkulten Mächten geht. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Jesus ist da und er hat schon den Sieg vollrungen. Aber wir fragen uns natürlich, ist das aktuell? Und zunächst möchte ich einmal all denjenigen danken, die dafür gesorgt haben, dass wir so aus der Asservatenkammer oder wie die Kammer heißt, auf jeden Fall vom APX, vom archäologischen Park Xanten, diese Original-Nachbauten einer Legionärsrüstung bekommen haben. Also manche Dinge sind noch nicht dabei, werden wir auch wahrscheinlich nicht kriegen, ist ein bisschen schwierig. Also die Kalige, die Stiefel des römischen Soldaten sind nicht dabei, aber ich denke, da werden wir gute Abbildungen sehen. Und der Leibgurt, der Gürtel, der ist auch nicht dabei. Aber wie auch immer, das sind Teile, die bis zuletzt besorgt wurden. Und Ellen, in deiner unvergleichlichen Art und Weise hast du nachdrücklich und liebevoll immer nachgehakt. Und herzlichen Dank, gib diesen Dank auch an die Verantwortlichen des APX weiter. Predigtreihe, Kampf mit okkulten Mächten. Lassen wir uns überraschen. Zunächst einmal, dass wir ganz kurz einen geschichtlichen Rückblick auf die Situation dort geben, dass wir im Thema sind. Wir sehen, dass ich lese uns gleich den Predigtext aus dem Epheserbrief, kurze Zusammenfassung, was es mit Ephesus auf sich hatte. Die Gemeinde in Ephesus entstand durch die Missionstätigkeit von Paulus. Und als er den Brief an die Epheser und die anderen Christen in der Umgebung schrieb, war er in der Gefangenschaft, gefangen wegen Jesus, und schaut auf seine Jahre zurückliegende Missionstätigkeit zurück und schreibt einen genialen Brief über die Gemeinde Jesu. Wir müssten ihn auswendig lernen. Er ist so genial. Er ist nach dem Römerbrief einer der elementarsten und fundamentalsten Briefe des Neuen Testamentes. Und Paulus schaut zurück. Ephesus war in der Antike die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, was etwa der heutigen Türkei entspricht. Ephesus war ein Zentrum der Wirtschaft und des Handels, eine Wirtschaftsmetropole, aber auch die unangefochtene Metropole der Dämonie. Die sogenannten Ephesiagrammata, die Zauberzettel aus Ephesus, wurden in das ganze große römische Imperium exportiert. Die kleinen, hochbegehrten Silberamulette der Göttin Diana, wie der römische Name der griechischen Göttin Artemis, also Diana und Artemis ist identisch, waren hochbegehrt. Versprachen diese Amulette doch Schutz vor Unglück, Erfolg im Beruf und Glück in menschlichen Beziehungen. Na, wird sie mich wohl lieben? Da muss ich mal das Amulett drücken. Liebt sie mich nicht? Liebt er mich nicht? Ah, er liebt mich. Dankeschön, liebe Göttin Diana. Du hast Gelingen geschenkt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Schutz vor Unglück und all das. Man könnte sagen, Ephesus war nicht nur die Wirtschaftsmetropole, eine der größten Städte des römischen Imperiums nach Rom selber, sondern auch Hauptstadt des Okkultismus. Einmal im Jahr strömten die Menschen für einen ganzen Monat zu den sogenannten Artemisia-Feiern nach Ephesus. Die Artemis, die Diana, wird oft mit den Tierkreiszeichen um den Hals abgebildet. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Gespenstergöttin. Der gewaltige Artemis-Tempel galt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Dort der gewaltige Götzentempel mit den vielen tausend Anbetern, mit einer lukrativen Handwerkerzunft der Silberschmiede, und auf der anderen Seite der zaghafte Beginn vielleicht in einem Hauskreis von Priscilla und Aquila, die zusammen mit Paulus und seinen Mitarbeitern das Evangelium verkündigten. Was ist Paulus wichtig im Epheserbrief? In den Kapiteln dieses Briefes erfahren wir von den herrlichen Segnungen von Christus und von der Gemeinde. Außerdem erfahren wir, dass diese Wahrheiten Auswirkungen haben sollten auf die verschiedenen Gebiete unseres Alltags. Man kann einen dicken Kopf haben, kann Bescheid wissen von dem, was geschrieben steht, was die Bibel möchte, aber noch lange nicht tun. Und Paulus ist es wichtig, schaut mal, ihr Lieben, das ist uns von Christus und von Gott gegeben. Und daraus folgt, dass ihr euch so und so benehmt. Lehre und Leben. Fundament und Aufbau. Das finden wir durchgängig durch alle Briefe, im Römerbrief, aber auch besonders im Epheserbrief. Dass wir das auch im Alltag ausleben, was uns Gott geschenkt hat. Und genau da setzt der Feind unseres Glaubens, der Feind der Gemeinde, an. Er möchte dich daran hindern, diese Segnungen zu genießen, dass du sie vergisst, dass du erlöst bist, dass du als Siegel der Erlösung den Heiligen Geist empfangen hast, dass du Gaben bekommen hast, die du einsetzt, dass du eine unverwechselbare, einmalige Persönlichkeit von Gott bist. Er hat dich berufen und dich gesucht und hat dich erreicht. Und das ist Satan ein Dorn im Auge, und er hasst die Gemeinde Jesu mit einem abgrundtiefen Hass und möchte nicht, dass wir uns an den Segnungen freuen, und schmeißt uns Knüppel zwischen die Beine, dass wir diese Segnungen nicht im Alltag praktizieren. Vergebung. Lasst den Zorn nicht untergehen über euren Auseinandersetzungen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und diese Geschichten, das möchte Satan, dass wir das vergessen. Deshalb, lasst uns den Kampf aufnehmen. Lasst uns den Kampf aufnehmen. Lasst uns nicht einfach tatenlos zusehen, dass wir nicht da wie ein Kaninchen auf die Schlange, erstarrt auf die Schlange oder auf den Jagdhund blicken und vor lauter Angst nicht wissen, was wir tun sollen. Denn die Methoden Satans, denen können wir widerstehen. Und das, was Satan an uns herantragen will und wo er uns mürbe machen will, dem wollen wir kämpfen, widerstehen. Der Bibeltext: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden könnt und das Feld behalten könnt. Ich habe euch drei Gedanken mitgebracht: den Kampf aufnehmen, fit for fight gegen die geistliche Bedrohung der Gemeinde. Erstens, die Quelle unserer Kraft, mit der wir kämpfen, die Macht des Herrn. Wir lesen zuletzt: Meine Lieben, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Kapitel Epheser 6, Vers 10. Der Ausdruck zuletzt deutet an, dass noch etwas kommt. Paulus ist noch nicht am Ende. Es folgt ein sehr gewichtiges Schlusswort. Ja, sogar noch mehr als das. Denn es kommt sogar ein neues Thema zur Sprache, der geistliche Kampf. Aber das schließt sich eng an das an, was er vorher gesagt hat, und knüpft an. Paulus ruft die Christen in Ephesus, er ruft uns, die wir des gleichen Geistes sind, die wir zu Jesus gehören, auf zum Kampf. Wie tut er das? Er erinnert sie, dass sie ihre Stärke nicht in sich selber und ihren Fähigkeiten haben. In ihrer guten biblischen Lehre, in ihren mit Inbrunst gesungenen Liedern, in den guten Gemeindeschulungen, Ältestenschulungen, K5-Schulungen und auch unter der gesegneten Seelsorge, was alles wunderbar ist, sondern Paulus sagt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Worauf kauft es an? Es kommt auf den Herrn Jesus an, dass wir in ihm unsere Stärke sehen und in der Gemeinschaft mit ihm kämpfen und nicht so sehr vertrauen auf unsere ausgeklügelten Strategien und Theologien, so richtig und so gut das alles sein mag. Jesus Christus, er ist unser Held. Wir brauchen die Stärke unseres Herrn. Was ist denn die Macht der Stärke des Herrn? Jesus sagt im Matthäusevangelium Kapitel 28: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt heißt 100%, nicht 99,9%. 100%. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin. Und dann kommt der Missionsbefehl. Jesus ist der Herr der Mission. Er ist der Schöpfer und der Erhalter dieser Welt. Wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er sein Erhaltungswort zurücknimmt, dann stürzt alles ein. Das lehrt uns das Neue Testament. Mir ist gegeben alle Gewalt. Oft ist uns das verborgen. Er ist auch der Regierungs- und der Richter, er ist auch der Regierer und der Richter dieser Welt. Das ist uns oft verborgen, wenn wir an die korrupten Regime denken. Wie kann Gott das zulassen? Wie ist das so möglich? Aber er ist im Regiment. Was ist das für eine Macht der Stärke? Im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18 lesen wir: Und Gott gebe euch erleuchtete Augen. Also Gott schenke euch Durchblick, schenke euch Einblick, schenke euch Licht in der Tiefe eures Wesens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und jetzt kommt es, Vers 19. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das ist so eine geballte grammatische Formulierung, dass selbst Luther, der wortgewandt war, das nicht besser ausdrücken konnte. Die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit der mächtigen Stärke hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche und Gewalten. Was heißt das? Das heißt, dieselbe Kraft, dieselbe Macht der Stärke, mit der Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist in dir, wenn du eine neue Geburt erlebt hast, wenn du dich bekehrt hast, wirksam geworden. Haben wir das begriffen? Was für eine enorme, es ist Auferstehung von den Toten. Der Epheserbrief sagt, Kapitel 2, Vers 1, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen. Wenn jemand Christ wird, ist es gewissermaßen wie eine Auferstehung von den Toten. Das ist die Macht, die an uns wirksam geworden ist und die an uns wirkt. Die Macht, der sich alles einmal beugen wird. Oft eine verborgene Macht, aber um erleuchtete Augen des Herzens dürfen wir beten, dass uns der Herr das zeigt. Was, und das tut er auch immer wieder, er lüftet so den Vorhang mal zu seinem Reich und wir dürfen dann manche Dinge sehen, seine Bewahrung, seine Zurechtbringung, dass er Menschen verändert, dass er Gesinnungen, Einstellungen verändert. Vorher, wenn geflucht worden ist, auf einmal sucht man die Versöhnung und diese Dinge, das ist nicht von ungefähr. Das ist die Macht seiner Stärke, die Auferstehungsmacht. Diese Erlösermacht Jesu ist zurechtbringend. Zurechtbringend in Apostelgeschichte 19, Vers 19 ist davon die Rede, dass die neu bekehrten Christen in Ephesus Zauberbücher im Wert von 50.000 Tageslöhnen. Das sind etwa 136 Jahreslöhne. Wie lange dauert ein Arbeitsleben? 30, 40 Jahre. Ja, bei mir dauert es länger, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Aber schaut mal, was das für eine gewaltige Summe ist in der Relation. Und diese Auferstehungsmacht Jesu, die Menschen zum Glauben einlädt und sie mit Glauben reagieren, das war denen klar, das ist egal, wie viel das kostet. Die Zauberbücher, egal wie teuer die sind und ob die mit Platin und mit Gold eingelegt sind, weg damit! Weg damit! Wir dienen Jesus und nicht der Artemis und auch nicht aus kulturellen Gründen haben wir sie im Schrank und putzen sie. Wir glauben ja nicht daran, aber guck mal, da waren wir und jetzt gehören wir Jesus. Weg damit! So waren sie, so radikal. Das hat Jesus bewirkt. Und an der Verkündigung des Evangeliums scheiden sich die Geister. Widerstand bis in die Familien hinein. Der Mann gegen die Frau gegen den Mann, die Kinder gegen die Eltern gegen die Kinder. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, den Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert. Und er meint, dass diese Verkündigung, die eigentlich zum Heil ruft, die Menschen scheidet, weil die einen nicht glauben wollen und die anderen zum Glauben kommen. Es gibt keine Neutralität, was die Erlösung angeht. Es gibt keine Grauzonen, ihr Lieben. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und er lädt uns ein, durchs Abendmahl, durch das Erntedank, durch das Denken an seine Erlösermacht, zu ihm als dem Herrn. An Jesus scheiden sich die Geister. Denken wir in Ephesus an den Tumult der Silberschmiede. Wir können die spannenden Kapitel lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 18 bis Kapitel 20. Drei Kapitel, lest die mal. Total spannend, besser als die Bildzeitung. Und da wird deutlich, was das Evangelium bewirkt. Keiner oder kaum einer kaufte mehr die silbernen Talismane und Götzenfiguren der Göttin Artemis, weil die Menschen begriffen, dass das völlig nutzlos war. Die Verkündigung von Paulus hatte eine solche Durchschlagskraft, dass es fast zum Konkurs einer hochgelobten Handwerkerinnung der Silberschmiede kam. Und wenn's ans Geld geht, kenne ich keine Freunde. Und die haben Aufruhr produziert. Da waren die Menschen, die haben sich versammelt in dem 24.000 Mann fassenden Theater und haben mehrere Stunden geschrien: Groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana der Epheser. Widerstand. Also wundern wir uns nicht. Das Zweite, die Strategie des Feindes, mit dem wir kämpfen, die Methoden Satans. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, mit dem ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe, die listigen Anschläge des Satans. Er ist der Durcheinanderwerfer, er kämpft gegen die Gemeinde mit listigen Anschlägen. Listige Anschläge selber, listig und Anschlag, ja, denken wir listig, da können wir was mit machen. Und mit Anschlag auch, ja, terroristische Anschläge, die kommen auf einmal, obwohl 1000 Kameras da sind und die KSK aufpasst oder wie auch immer, aber zack, da sind sie da. Kann man sich was drunter vorstellen? Das Wort, was im griechischen Urtext steht, ist Methodeia. Dass wir bestehen können gegen die Methoden Satans. Methode, das Wort kennen wir, es ist davon abgeleitet. Das Wort kommt eigentlich nur zweimal vor und das bedeutet ursprünglich Weg. Das heißt, durch die Wahl einer Methode wird ein Weg gesucht, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Satan beobachtet uns, er kennt den Weg zur Kanzel, er weiß auch, wann wir beten. Und er hat kein Hausverbot, sondern er erreicht uns in unseren Herzen und Gedanken. Wie können wir dagegen bestehen? Indem wir die Waffenrüstung Gottes nehmen. Wie verhalten wir uns? Wir sehen, wie er das macht. Ich nehme nur zwei Beispiele. Er erfüllt die Herzen von Christen. Dass sie Geld unterschlagen, wie Ananias und Sapphira, und damit den Heiligen Geist belügen. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Er geht sogar noch weiter und ist sogar noch dreister. Er geht bis in den Jüngerkreis und er gibt einem der 12, Judas Ischariot, ins Herz, Jesus zu verraten. Johannes 13, Vers 2. Ständig wird er die Wahrheit verdrehen und den Beweis, dem begegnest du schon in 1. Mose Kapitel 3. Und er kommt nicht mit einer schwarzen Gestalt und Hörnern und roten Augen daher, wie in Horrorfilmen, sondern er kommt fromm daher. Lass uns mal über Gottes Wort reden, ja? Adam, Eva, sollte Gott gesagt haben. Das ist das erste Wort, was von Satan in der Schrift überliefert wird. Er stößt eine fromme Diskussion an und das Resultat ist der Sündenfall. Listig, Methode. Er gebraucht das Wort Gottes und missbraucht es für seine fiesen Ergebnisse. Wir brauchen bei dem allen Weisheit von Gott, diese Methoden zu erkennen. Und Paulus erinnert im Epheserbrief: Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab oder eure Erbitterung, bevor die Sonne aufgeht. Und dann kommt es: Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das macht Gott nicht für uns. Das müssen wir tun in seiner Kraft. Legt die Erbitterung ab. Gebt dem Teufel keinen Raum. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der Apostel Paulus meint hier keine offene Feldschlacht. Das Wort, was hier unter Kampf steht, ist Palais, das meint einen Ringkampf, in der sich die Gegner auf die Pelle rücken. Satan rückt den Gläubigen auf die Pelle. Und die Bibel benennt diese dunklen Mächte die Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen. Im Griechischen steht hier das Wort Kosmokratores. Das sind die Herren der Welt. Da wurde früher viel Werbung gemacht mit solchen Spielfiguren Masters of the Universe. Das ist der englische Titel von Kosmokratores. Einfach nur mal zum Nachdenken, was da in der Spielwelt vor vielen Jahren lief. Es sind kosmische Herrschergewalten, deren Einfluss Gott noch duldet. Sie sind unendlich viel stärker als wir schwachen Menschen. Und Satans Heer ist gut organisiert, blendend strukturiert und überaus mächtig und absolut keine wilde Horde von Orks wie aus den Fantasyfilmen Herr der Ringe oder Hobbit und so weiter. Und hier denken wir an das alte Lied von Martin Luther, eine feste Burg ist unser Gott, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinsgleichen. Er ist machtvoll, es sind Dämonenfürsten. Und im Buch Daniel erfahren wir, dass Daniels Gebet von Gott erhört wurde, aber Daniel 3 Wochen lang auf Gottes Antwort warten musste. Warum? Weil der Dämonenfürst Persiens den Engel Gottes kämpfend hinderte, dem Daniel Gottes Antwort zu überbringen. Daniel 10, Vers 20. Und ein weiteres Beispiel lesen wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Da sagt Paulus, wir aber, Brüder und Schwestern, nachdem wir eine Weile von euch getrennt waren, von Angesicht, nicht von Herzen, haben wir uns desto mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal. Doch der Satan hat uns gehindert. Satan ist ein Verhinderer. Christen kämpfen oft an der falschen Front. Sie meinen Fleisch und Blut, also schwache Menschen sind die Gegner. Aber das ist ein Irrtum. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Satan und seine Finsternismachthaber. Natürlich benutzt Satan Menschen für seine Heimtücke. Er lässt das nicht außen vor. Wir sind oft so drin, dass wir gar nicht merken, dass wir benutzt werden. Unser Kampf geht nicht gegen Menschen, es geht gegen Satan. Und natürlich ist es so, dass viele unserer Nöte hausgemacht sind. Da dürfen wir nicht sagen, das ist Satans Schuld. Nee, das sind wir schuld. Aber diese hausgemachten Nöte und Schwierigkeiten und Konflikte, die nutzt Satan aus, dass wir uns im Streit trennen und nicht wieder zueinander finden. Ganze Gemeinden zerstreiten sich. 80-90% der Gemeindestreitigkeiten sind Charakterprobleme, hat mal ein Evangelist gesagt, der vor vielen Jahren eine Evangelisation geleitet hat, an der ich teilnehmen durfte. Satan nutzt das erbarmungslos aus. Ein letztes, die Taktik, mit der wir kämpfen, die Waffenrüstung Gottes. Zuletzt ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, steht da im Griechischen. Luther hat das nicht so übersetzt, aber in der neuen Lutherbibel steht die ganze Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Paulus schrieb den Epheserbrief aus seiner römischen Gefangenschaft. Und er hatte natürlich vor Augen die römischen Legionäre mit ihrer beeindruckenden Rüstung. Wir sollen die ganze Waffenrüstung ergreifen, nicht nur Teile davon. Ein römischer Legionär ohne Helm geht gar nicht. Ohne Schild, der Türschild hier, geht gar nicht. Ohne Rüstung, auch unmöglich. Jedes Teil der Rüstung steht für einen Baustein unseres christlichen Lebens, unseres Heils und unseres Auftrags. Alle zusammen machen unsere Rettung und unsere Nachfolge aus. Die Bibel gebraucht dieses geniale und einfache Bild, um uns unsere geistlichen Waffen einzuprägen und zu erklären. Durch sie vermögen wir Satan erfolgreich zu widerstehen und standzuhalten. Es fällt auf, und damit komme ich zum Schluss, die erwähnten Ausrüstungsgegenstände mit einer einzigen Ausnahme dem römischen Schwert, dem Gladius, sind alles Verteidigungswaffen und keine Angriffswaffen. Christen greifen den Satan nicht an. Sie widerstehen ihm. Sie suchen nicht von sich aus den Kampf, weil Christus Satan bereits am Kreuz von Golgatha besiegt hat. Aber wir müssen auf der Hut sein. Wir sollen Widerstand leisten am bösen Tage. Die bösen Tage sind die Tage, an denen wir den Angriffen des Teufels ausgesetzt sind. Kennst du diese Tage, an denen du den Angriffen des Teufels ausgesetzt sind? Das ist ein böser Tag. Dann darfst du wissen, du bist nicht hilflos. Du hast die Waffenrüstung und du hast Jesus, der bei dir ist in der Macht seiner Stärke. In den Versen 13 bis 17, Epheser 6, werden uns die Waffen genannt, die für den geistlichen Kampf ausreichen. Ergreift sie. Wie es weitergeht am nächsten Sonntag, save the date. Fit for fight gegen die geistliche Bedrohung der Gemeinde. Und jetzt müsste die Animation kommen. Schaltest du mal weiter? Genau. Nächsten Sonntag, 10. Oktober, merken, beten, miterleben. Amen.